SRF 2 Kultur.
Unser Schaukelstuhl steht jetzt im Kreis 4 in Zürich. Weit ab der großen Zürcher Theaterhäuser arbeitet das Maxim-Theater. Seit 7 Jahren bringt es Geschichten von Menschen auf die Bühne, die nie im Rampenlicht stehen. Menschen aus dem berühmt-berüchtigten Langstraßenquartier, das heute über 130 Ethnien beheimatet. Großen Erfolg hatte letztes Jahr die Produktion Schweizer Pass Superstar. Nun feiert ein neues Stück Premiere. Inszeniert hat es Jasmin Hoch, deren Arbeit das Maxim seit seinen Anfängen mitprägt. Karl Linder hat die Regisseurin getroffen.
Das Zürcher Maxim-Theater ist heute weit über den berühmt-berüchtigten Kreis 4 hinaus bekannt. Das ist den vielen Aufführungen zu verdanken, die am Maxim zu sehen sind. Sie locken auch ein theaterfernes Publikum an. Trotzdem ist das Maxim-Theater kein Quartiertheater. Es trägt das, was im multikulturellen Kreis 4 jeden Tag an Begegnungen stattfindet, in Form von Theaterproduktionen in die Stadt hinein. Regisseurin Jasmine Hoch arbeitet mit einer Frauengruppe aus Laien und Profis am Maxim und hat bereits mehrere Produktionen gemacht.
Also am Anfang haben wir ja die Menschen gesucht, die doch bitte mit uns arbeiten wollen. Da hat auch das Sozialdepartement uns unterstützt. Und inzwischen ist es so, dass die Spielerinnen, die gerne spielen wollen, anrufen und fragen, ob sie nicht mitmachen dürfen.
Als eine Art Leuchtturm des interkulturellen künstlerischen Schaffens versteht sich das Maxim-Theater. Ein Kommunikationsraum für Menschen mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und künstlerischen Hintergründen.
Die Spielerinnen sind ja zum Teil auch Professionelle in dem Sinne, dass sie eine Ausbildung gemacht haben in Brasilien oder in Afrika. Und diese Ausbildungen sehen ja ganz anders aus. Und wenn man Spielerinnen zusammenführt, haben die ja auch alle unterschiedliche Spielweisen.
Diese Spielweisen aufeinanderprallen zu lassen, dafür interessiert sich Jasmine Hoch. Und natürlich für das, was die Spielerinnen an Erfahrungen und Geschichten mitbringen.
Sie haben so viele unterschiedliche Geschichten zu erzählen und mir so viele fremde Geschichten. Und wenn wir zusammen ein Thema erarbeiten, habe ich den Eindruck, die Welt neu zu entdecken. Und das ist etwas, was ich extrem gerne mag.
Jasmine Hoch ist Drehbuchautorin und unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste. Zu ihrer Arbeit als Regisseurin gehört auch die Textentwicklung und die Figurenzeichnung. Das ist auch bei Kiss Kill der Fall, dem neuen Stück, das sich in einen Satz verpackt, wie ein Krimi anhört.
2 Migrantinnen stürmen einen Radiosender, um eine Moderatorin dazu zu bewegen, ihre Anliegen öffentlich zu machen.
Dieser Stoff ist kein Zufall, denn die Themen, die am Maxim-Theater auf die Bühne kommen, sollen den Lebenshintergrund und die Erfahrungen der Spielerinnen wiedergeben. Jasmine Hoch lässt die Spielerinnen gerne ausgiebig improvisieren und nimmt mit der Kamera auf, was später die Grundlage des Stücks sein wird.
Das schaue ich mir dann zu Hause an und transkribiere das, komprimiere das und gebe es wieder zurück an die Spielerin.
Wenn Jasmine Hoch den Text komprimiert, also verdichtet, berücksichtigt sie jeweils auch das Sprachniveau der Spielerinnen, die sich ansonsten in Französisch oder ihren Muttersprachen unterhalten.
Auf der Bühne ist der Anspruch aber der Spielerin, sie wollen Deutsch reden, muss man sagen, dass ich sie dazu kriege, dass sie auch in manchen Stellen ihre eigene Sprache sprechen, weil ich das eine Qualität finde. Das ist dann manchmal auch ein Überredungsprozess.
Das Maxim-Theater ist als eigentliche Wanderbühne bislang heimatlos gewesen. Es fehlen ein fester Spielort und eine Grundfinanzierung. Dass es wertvolle Arbeit außerhalb des großen Rampenlichts leistet, hat es jedoch längst bewiesen.
Kiss Kill. So heißt die neue Produktion des interkulturellen Maxim-Theaters in Zürich. Nach ihrem letzten Publikumshit Schweizer Pass Superstar befasst sich die Truppe um Regisseurin Jasmin Hoch diesmal mit der Unterdrückung der Frauen. Kiss Kill erzählt unter anderem die Geschichte einer Radiomoderatorin, die gekidnappt wird. Karl Lindner war an der Premiere.
Die Stimme, die am Anfang des Abends die Stille zerreißt, gehört nicht der Moderatorin. Es ist die Stimme von Malova, einer jungen Kongolesin, die von ihrem Mann geschlagen wurde. Als sie sich zur Wehr setzte und ihn verlassen wollte, hat er sie auf offener Straße erschossen. Nicht in Kinshasa, sondern in der Schweiz. Malovas Schicksal und das ihrer Leidensschwestern, die weltweit jede Sekunde getötet oder misshandelt, vergewaltigt oder verstümmelt werden, wollen Paula und Valeska publik machen. Dazu dringen die beiden Migrantinnen vermummt in ein Radiostudio ein. Dort bereitet sich die Moderatorin Nina gerade auf ihre Frauensendung vor.
Herzlich willkommen zum starken Geschlecht heute mit dem Thema Wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut?
Die Realität der Frauen in der ersten Welt, nämlich Karriere und Kinder in Schach zu halten, scheint nur auf den ersten Blick vollkommen anders zu sein als die von Malova. Nina, die gestylte Moderatorin etwa, wird von ihrem Chef nicht geschlagen, wohl aber instrumentalisiert. Sie kann den Programmkurs nicht einfach so ändern und wird später nur so tun, als ließe sie Paula und Valeska ans offene Mikrofon.
Ich muss so viele Frauen wie nur möglich erreichen. Ich muss den Mainstream treffen. Und mit einer Geschichte wie die von Malova, da mache ich ganz bestimmt keine Hörerzahlen. Und weißt du, was dann passiert? Dann verliere ich meinen Job.
Einen Job, wenn auch einen unterbezahlten, hat Frau Sutter. Sie ist Putzfrau im Radiostudio und würde gerne ans Meer fahren. Das Budget dazu fehlt ihr, der Stolz allerdings nicht.
Also ich gehe sicher nicht auf die Sozialhilfe. Die kontrollieren einen bis ins Intimste. Das finde ich total übergriffig. Das finde ich eine Schweinerei. Dem sage ich dann Gewalt.
Gewalt durch Behörden, Gewalt durch Männer, Gewalt durch Werbung. Das sind die Themen, welche der Theaterabend Kiss Kill herausarbeitet. Das Stück streift dabei einige Klischees, doch gelingt es Regisseurin Jasmine Hoch, Allgemeinplätze und Betroffenheit immer wieder ironisch zu brechen. Nachdem die beiden Radiopiratinnen etwa eine Vergewaltigung brutalstens nachgestellt haben, übergibt sich Frau Sutter in hohem Bogen in die Gucci-Tasche einer aufgedonnerten Anwaltsgattin. Tragik und Komik reichen sich hier die Hand. Frau muss mit Frau verhandeln. Die sechs Frauenfiguren haben wohl das politische Heu keineswegs auf derselben Bühne, doch haben alle starke Konturen. Jede hat eine Biografie, jede hat ihre geheimen Wünsche. Und jede hat ihren stillen Soloauftritt, in dem sie das Bild, das wir uns gerade von ihr machen wollten, leise unterwandert. Etwa wenn die Dame mit der Gucci-Tasche ein Lied anstimmt, das von der Trunkenheit ihres Vaters berichtet. Das ist stark und das macht Eindruck. Die Grundidee des Stücks holt sich quasi selbst ein und überbietet sich. Das Vorhaben der beiden Radiopiratinnen gelingt zwar nicht wie geplant, den Spielerinnen des Maxim-Theaters dagegen gelingt weit mehr. Ein toller Theaterabend, der Spaß macht und nachdenklich noch dazu.
Karlinders Bericht über Kiss Kill, das neue Stück vom Maxim-Theater. Es ist bis zum 5. Dezember in der Remise an der Lagerstraße 98 in Zürich zu sehen. Das nächste Mal heute Abend.
Die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur, Mikrofon David Vogel. Der diesjährige Preis der Landes- und Gier-Stiftung geht an Hans-Peter Bertschi. Der Architekt, Technik- und Wirtschaftshistoriker hat sich in den letzten 35 Jahren intensiv für die Erhaltung des industriellen Kulturgutes in der Schweiz eingesetzt. Unter anderem publizierte er 1994 das Werk Industriekultur im Kanton Zürich, vom Mittelalter bis heute, das bis heute als Standardwerk gilt. Die Stiftung Landes und Gier lobt Bertschi dafür, dass er mit seinen Publikationen Interesse für eine entscheidende Epoche der Schweiz geweckt habe, nämlich den Aufstieg und späteren Abbau der Industrie. Mit ihrem Preis zeichnet die Landes- und Gier-Stiftung jährlich Leistungen aus, welche der Gesellschaft zugutekommen. Er ist mit 100.000 Franken dotiert. Die Polizei in Athen hat heute das Gebäude des griechischen Rundfunks ERT geräumt. Es war seit Juni von ERT-Journalisten besetzt. Laut den Behörden kam es dabei zu Handgemengen und Einsatz von Tränengas. ERT war im Zuge des griechischen Sparprogramms überraschend geschlossen worden. Als Nachfolger des Senders war ein neuer Staatsfunk gegründet worden. Die Mitarbeiter von ERT hatten aber aus dem besetzten Gebäude ein Protestprogramm via Internet gesendet. Wochenlang war darum gestritten worden, wo Erich Priebke bestattet werden soll. Jetzt ist der im Oktober in Rom verstorbene NS-Kriegsverbrecher auf einem italienischen Gefängnisfriedhof beigesetzt worden. Nur die Familie kennen den Ort, meldet die Zeitung La Repubblica. Sowohl die Behörden in Priebkes langjährigem Wohnort in Argentinien als auch in seinem Geburtsort in Deutschland hatten eine Bestattung abgelehnt. Der frühere SS-Offizier war 1944 maßgeblich an der Ermordung von mehr als 300 Zivilisten in der Nähe von Rom beteiligt. Bis zu seinem Tod hatte er keine Reue gezeigt.
Nach dem Fall Gurlitt, der gigantischen Gemäldesammlung in einer Münchner Wohnung, ist das Thema Raubkunst wieder in aller Munde. Was in Museen an der Wand hängt und im Kunsthandel auf den Markt kommt, ist das alles rechtens? Provenienzforschung, lückenlos belegte Biografien von Bildern, Transparenz, das alles wird nun wieder laut und öffentlich gefordert. Und das ist natürlich auch ein Thema in der Schweizer Museumslandschaft. Wie ernst nehmen Schweizer Museen den Auftrag, Raubkunst in den eigenen Sammlungen aufzuspüren und auszuschließen? Sarah Herwig und Elinor Landmann haben nachgefragt und es zeigte sich, die Schweizer Museen gehen unterschiedlich mit der Frage um.
2010 machte das Bundesamt für Kultur eine Umfrage bei 551 Museen zum Stand ihrer Provenienzforschung. Und 50 Museen gaben an, die Provenienzen ihrer Werke geklärt zu haben. Darunter ist das Kunstmuseum Basel. Die Kuratorin Nina Zimmer hat damals den Fragebogen ausgefüllt.
Wir haben natürlich insbesondere in den 90er Jahren sämtliche Archive auf die Frage hin geprüft. Und wir haben in den letzten 3,5 Jahren zum ersten Mal die gesamte Sammlung, auch die Werke, die eher Depotwerke sind, bearbeitet.
Auch das Kunstmuseum Bern hat sich an der Umfrage beteiligt. Ebenfalls in den 90er Jahren, als Raubkunst in der Schweiz ein Thema wurde, hat man dort die Herkunftsrecherchen in Angriff genommen. Man klärte etwa ab, in welchen Besitzverhältnissen sich die Werke von den 1930er bis in die 50er Jahre befanden. Matthias Frehner, Direktor des Hauses.
Es gibt ganz wenige Fälle, in denen wir bis heute nicht wissen, wo die Werke im fraglichen Zeitpunkt waren, respektive es gibt einige Provenienzlücken. Diese sind aber offengelegt und deklariert.
Nicht beteiligt an der freiwilligen Umfrage des Bundesamts für Kultur hat sich das Kunsthaus Zürich. Philipp Büttner, der Sammlungskonservator, gibt auf Anfrage aber bereitwillig Auskunft.
Die Arbeit ist gemacht, die Sammlung ist publiziert, die Provenienzen sind durchforstet von meinem Vorgänger Christian Klemm, der jahrzehntelang Kunsthaus tätig war. Und zwar nicht erst für den Sammlungskatalog, den man ja von 2002 bis 2007 dann erarbeitet hat, sondern schon in den 80er Jahren hat man sich beschäftigt mit den Provenienzen, vor allem der Bilder, die zu Beginn der 30er Jahre und bis in die 50er Jahre worden sind. Das hat man also damals schon gemacht. Und von dem her haben wir eine sehr gute Situation.
Das heißt, die Provenienz von jedem Werk im Kunsthaus Zürich ist lückenlos geklärt?
Davon würde jedes Museum träumen.
Denn natürlich können erstens neue Dokumente und Quellen auftauchen, die die Geschichte eines Werkes neu schreiben. Und zweitens bleiben beim Verkauf über einen Händler oder ein Auktionshaus Angaben zur Herkunft eines Werks manchmal geheim. Denn der Händler schützt seine Quelle. Ein Beispiel.
Ein barockes Meisterwerk aus dem 17. Jahrhundert, französische Kunst, wurde beim sehr renommierten Galeristen aus New York gekauft. Das Werk ist heute im Kunsthaus und bei der Provenienz stand einfach, das Bild ist aus einer Privatsammlung. Ja? Was machen wir in diesem Moment? Das ist ein sehr, sehr guter Händler, sehr bekannt, der seit langem auf dem Markt ist, der sehr seriös ist. Es ist für uns ganz selbstverständlich natürlich, dass wir da ein Werk kaufen, das er anbietet, weil die Provenienz korrekt ist.
Hier spiele das auf dem Kunstmarkt zentrale Vertrauen. Matthias Frehner vom Kunstmuseum Bern würde nie ein Werk kaufen, wo die Provenienzen nicht geklärt sind.
Vielleicht etwas anderes ist es, wenn man ein Werk geschenkt bekommt und da eine Lücke in einer Provenienz ist, dann muss man das diskutieren, dann muss man Abklärungen machen. Eine Schenkung ist ein anderer Fall als eine eigene Werbung, wo man Geld aufwenden muss.
Ein Graubereich sind auch Leihgaben aus privaten Sammlungen, sagt Philipp Büttner. Man informiere sich über die Sammlung, aber...
Es ist nicht so, dass wir einfach dorthin gehen und sagen, ach, Sie sind ja so nett, Sie leihen uns diese Werke, aber erstmal kommt von uns ein Polizeitrupp und durchforstet ihr Familienarchiv. Kein einziges Museum auf der Welt hätte irgendein privates Bild unter diesen Bedingungen.
Nina Zimmer vom Kunstmuseum Basel bestätigt das.
jedem Leihvertrag fragen wir nach der Provenienz des Werkes. Wir können natürlich fremde Werke nicht mit derselben Intensität erforschen, wie wir das bei eigenen Werken machen.
Drei Stichproben bei drei großen Häusern. Ergeben, die Hausaufgaben sind gemacht. Sammlungskataloge liegen vor, Biografien zu den Werken auch. Aber das Geschäft Provenienzforschung ist nie abgeschlossen. Und bei Leihgaben und Schenkungen dehnt ein Haus schon mal den Regelrahmen aus, um Vertrauen zu bewahren.
Der britische Filmregisseur Bernard Rose kennt sich aus mit Filmen über Musiker. Schon zweimal hat er sich mit Beethoven versucht. Die neueste Arbeit dreht sich um den schillernden Komponisten und Geigenvirtuosen Niccolo Paganini. Der Film heißt Teufelsgeiger, heute kommt er in die Schweizer Kinos. Paganini war ja bekanntlich verantwortlich für eine frühe Art von Massenmusik-Hype, so wie heute teilweise auch der deutsche Geiger David Garrett. Garrett ist Mitproduzent von Der Teufelsgeiger und zweimal dürfen Sie raten, wen er für die Rolle des legendären Paganini ausgesucht hat. Natürlich sich selbst. Maurice Weber hat sich den Film angesehen.
Der Film spielt die meiste Zeit im nebligen London der 1830er Jahre. Paganini kommt nach England, um dort sein erstes Konzert zu spielen. In Dekor und Kostümen der damaligen Zeit versucht der Regisseur Bernard Rose, Paganinis Biografie zu skizzieren. Einiges hat er dazu erfunden, manches zeigt er anachronistisch oder vermischt, zum Beispiel die Filmfigur des zwielichtigen Managers Urbani. Er repräsentiert mehrere Personen aus Paganinis tatsächlichem Leben. Vieles im Film stimmt aber, so zum Beispiel die unglückliche Liebesgeschichte des Geigers zu Charlotte Watson, um die es eigentlich geht. Diese Affäre ist hier zwar trivialisiert, wird aber trotzdem zum Zentrum der Handlung.
Beautiful.
I'm glad you like it.
I owe you an apology.
No, I owe you one. Was that you singing downstairs?
My singing is that of a commonplace amateur.
Der Teufelsgeiger ist also auch ein Liebesfilm. Daneben bemüht er sich in vielen Details um Biografietreue. Er zeigt interessante Besonderheiten aus Paganinis Leben, zum Beispiel, dass er seine Soloparts extra nicht aufschrieb, dass er in ein Paganini-Casino investierte oder dass er auch zusammen mit Laiensängerinnen auftrat. Und Paganini alias David Garrett führte auch die besonderen Spieltechniken vor, für die Paganini unter anderem berühmt wurde. Aber ausgerechnet musikalisch ist im Film Teufelsgeiger eigentlich fast nichts original. Paganinis Musik gefällt David Garrett offenbar besser in Arrangements oder Crossover-Versionen. Das heißt, aufgemotzt mit rockigen Bässen. Garrett ist ja nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Arrangeur und Executive Producer des Films. Und so hat er dafür ganz eigennützig Melodien von Paganini, Schubert und Rachmaninoff nach seinem Gusto aufgepeppt. Ja, und das ist sehr schade, denn Paganinis Musik besitzt von sich aus schon genug Fantastik und wird durch die Arrangements eher banalisiert. Trotz oder vielleicht auch wegen solcher Musik kann der Film nicht glaubhaft zeigen, welche großartige Wirkung Paganini damals tatsächlich auf Publikum und Künstler gehabt hat. Klaus Kinski gelang das in seiner Paganini-Deutung vor über 20 Jahren deutlich besser. Auch die Hauptfiguren wirken unter der Regie von Bernard Rose ziemlich blass, obwohl sie von teils gestandenen Schauspielern wie Jared Harris oder Veronica Ferres gespielt werden. Für David Garrett ist es das Debüt auf der Kinoleinwand. Und er schlägt sich mehr schlecht als recht. Alles wirkt künstlich und so gar nicht diabolisch, eher wie eine Selbstdarstellung vor opulenter Kulisse. Neben seinem Geigenspiel ist Garretts Ausdrucksspektrum bescheiden. Stirnrunzeln, Schlafzimmerblick oder Haarsträhnen im Gesicht, das sind seine besten Trümpfe. Und Garrett hält auch meist lasziv seinen Mund halb offen oder zeigt lächelnd seine strahlend weißen Zähne. Aber Zähne hatte Paganini zum damaligen Zeitpunkt in Wirklichkeit fast keine mehr, krankheitsbedingt. Offenbar wollte sich der Schönling Garrett aber dann doch nicht so unvorteilhaft zeigen. Vielleicht ist er eben doch mehr Showman als Schauspieler.
Moritz Weber über Der Teufelsgeiger. Der Film läuft ab heute in den Schweizer Kinos. Rituale sind auch gleich unser Thema hier. Sie meinen es nur gut, aber wenn die Christin ihre muslimische Kollegin und die jüdische Nachbarin zum lockeren Gespräch beim Kaffee einladen möchte, kann das auch ziemlich schief gehen. Wie kommt man miteinander ins Gespräch? Wie sollte ein interreligiöses Fest organisiert sein, bei dem alles stimmt und niemand brüskiert wird? Zum Beispiel, weil Schweinefleisch oder Wein auf dem Buffet stehen. Hilfestellung bietet jetzt der Leitfaden für den interreligiösen Dialog. Exponentinnen des Dialogs zwischen den Religionen haben im interreligiösen Think Tank Schweiz daran gearbeitet. Und heute erscheint er. Judith Wipfler hat mit einer der Autorinnen, Amira Hafner al-Jabaji, darüber gesprochen.
Es gibt schon viele Bücher, die versuchen, über Religionen zu informieren. Ein Knigge der Weltreligionen. Es gibt, was jeder über das Judentum wissen muss. Es gibt 100 Fragen und Antworten über das Christentum etc. pp. Was ist das Besondere an dem neuen Leitfaden für den interreligiösen Dialog, den Sie mitverfasst haben, Amira Hafner al-Jabaji?
Dieser Leitfaden für den interreligiösen Dialog wurde gemeinsam von jüdischen, christlichen und muslimischen Frauen verfasst. Das heißt, wir bringen Erfahrungen aus allen drei Religionen mit ein und schon nur das Arbeiten an diesem Leitfaden war wiederum in sich ein interreligiöses Erleben.
Das Gestalten einer interreligiösen Feier, einer Andacht, vielleicht sogar mit Gebeten oder mit einem gemeinsamen Essen, das stellt vor besondere Schwierigkeiten. Deswegen machen Sie am Schluss auch eine Checkliste, die einem helfen soll, dass man eben die Fettnäpfchen umgeht. Bei dem Essen und bei dem Trinken scheinen sich besonders viele Fettnäpfchen zu stellen. Man isst, was man isst. Da spielt eben auch mit Identität eine Rolle, was man dann eben nicht isst und da Rücksicht zu nehmen. Und vegetarisch ist man einfach auf der sicheren Seite. Da kann man nichts falsch machen?
Da kann man im Grunde genommen nichts falsch machen. Wir erklären ja auch oder empfehlen jetzt auch in unserem Leitfaden, dass wir interreligiöse Anlässe immer auch schon interreligiös planen. Das heißt, wenn wir von Anfang auf der sicheren Seite sein wollen, dann beziehen wir bereits schon Angehörige jener Religionsgemeinschaften mit ein, mit denen wir dann am Ende auch im Gespräch sein sollen. So geht es sicher nicht schief. Und was darüber hinaus ein sicherer Wert ist, bereits bei der Vorbereitung und Konzipierung solcher Anlässe ist das eigene interreligiöse Lernen dann praktisch auf sicher.
Mir ist auch aufgefallen, dass es weniger darum geht, so einfache Tipps, also nach dem Motto interreligiös leicht gemacht zu geben, sondern dass es eher darum geht, eine Haltung zu entwickeln, wie man sich begegnet.
Das war uns sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Erfahrungen auf einer sehr reflektierten Ebene versuchen wiederzugeben. Diese schnellen Empfehlungen, man nehme, man tue, so in einer Art wie Kochbücher daherkommen, die gibt es ja zu Genüge, aber ich glaube einfach, wir Menschen sind komplexer und in unserer Beziehungshaftigkeit vergrößert sich die Komplexität noch umso mehr und was das Religiöse dann anbelangt, sind die Empfindlichkeiten auch besonders hoch. Und als Beginner machen wir natürlich unerwartet auch Erfahrungen, die vielleicht nicht immer einfach sind, aber auch überraschend toll sind. Und wenn wir uns dann die Zeit nehmen, darüber zu reflektieren, uns darüber auszutauschen, dann haben wir tatsächlich dann das Resultat eines interreligiösen Lernens.
Jetzt wollen wir den Leuten eigentlich keine Angst machen, einen interreligiösen Anlass zu organisieren. Man könnte ja meinen, jetzt muss ich erst so eine ganze Broschüre lesen, bevor ich da jemanden einladen darf. Kann man auch sagen, also wenn ihr das und das befolgt, dann könnt ihr nichts falsch machen, probiert es einfach mal.
Sehr viel Großmut und Großherzigkeit und Nachsichtigkeit mit dem Gegenüber von allen Seiten.
Nachsichtigkeit mit dem Gegenüber empfiehlt Amira Hafner al-Jabaji, eine der drei Autorinnen des Leitfadens für den interreligiösen Dialog, der heute erscheint. Noch bis zum Wochenende läuft die Woche der Religionen. Gegen 100 interreligiöse Veranstaltungen werden schweizweit angeboten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.